Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die MotoGP hat 2 Wochen Pause gemacht und ist jetzt an diesem Wochenende in Großbritannien in Silverstone zu Gast. MotoGP, Moto2 und Moto3 werden am Sonntag ihre Rennen ausfahren. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, hier bei meinsportradio.de bekommt ihr auch hier wieder eine Vorschau aufs Wochenende. Und das mache ich zusammen mit dem Redakteur von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans, die uns jetzt zuhören.
Gerald, es geht am Wochenende nach Silverstone, Großbritannien, auch eine wieder dieser Klassikerstrecken, oder?
Ja, definitiv. Es ist ein Klassiker im Kalender. Früher war die WM in Großbritannien immer auf der Isle of Man TT, die aber dann spätestens in Mitte der 70er Jahre einfach für die Fahrer zu gefährlich war. Da sind die Topfahrer nicht mehr auf der Isle of Man gefahren. Und dann gab es eben den Grand Prix von Silverstone über 10 Jahre. Anschließend ist dann nach Donington gewechselt worden und seit 2010 ist man jetzt wieder in Silverstone. Ist ein Klassiker natürlich überhaupt im Rennsport. Es ist aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine Formel-1-Strecke mit vielen Auslaufzonen, Bodenwellen. Es ist eine sehr schnelle Strecke und auch eine sehr lange Strecke. Auf jeden Fall eine anspruchsvolle Geschichte für die Fahrer.
Waren die Bodenwellen auch dafür verantwortlich, dass Marc Marquez heute in den ersten 2 Trainings so ein bisschen Probleme hatte, dass er 2-mal gestürzt ist?
Nicht nur, also beim ersten Sturz würde ich sagen, da waren einfach die Reifen noch nicht auf Temperatur, weil er ist gleich in seiner ersten fliegenden Runde, zu Beginn seiner fliegenden Runde abgeflogen bei Highsider und er war da mit den harten Reifen unterwegs und das ist eher ein Indiz dafür, dass die Reifen noch nicht ganz auf Temperatur waren. Den zweiten Crash hat man auch noch aus der Onboard-Perspektive gesehen, das war aber eher eine langsame Kurve, da dürfte ihm wahrscheinlich auch das Vorderrad eingeklappt sein. Also ob es die Bodenwellen direkt dafür verantwortlich waren, bin ich mir momentan nicht sicher. Müssen wir noch abwarten, was er uns dann berichtet dazu. Mhm.
Wer hat denn insgesamt heute einen ganz guten Eindruck gemacht? Gab es schon aus den Trainings heraus, gab es da schon ein ganz kleines bisschen Erkenntnisse für dich aus diesen Trainings?
Das Ergebnis ist ein bisschen schwierig zu interpretieren, weil am Ende dann auch wieder einige Fahrer mit weichen Reifen schnell gefahren sind. Ich würde prinzipiell schon sagen, dass das Honda sehr gut aufgestellt ist. Ja, also das hat man bei Marquez gesehen, seine Zeiten waren echt stark. Crutchlow ist auch sehr, sehr starke Zeiten gefahren. Pedrosa hat jetzt dann keine weichen Reifen mehr verwendet und ist relativ weit hinten im Klassement. Am Vormittag war er aber ganz gut dabei. Auf der anderen Seite, Yamaha hat auch viel mit den Reifen experimentiert heute und sind von den Zeiten her ganz gut dabei. Man könnte meinen, dass sie auf der Strecke hinter Honda vielleicht die zweite Kraft sind. Vielleicht kann Vinales noch etwas extra herausholen, weil er hat ja im Vorjahr mit der Suzuki gewonnen. Also da kann er vielleicht fahrerisch noch was machen und den Honda-Fahrern Proli bieten. Ducati hat sich heute etwas zurückgehalten. Lorenzo ist solide Rundenzeiten gefahren. Am Ende mit den weichen Reifen hat er aber nicht mehr das Tempo von Honda und Yamaha mitgehen können. Von Dovizioso hat man heute nicht viel gesehen. Er hat einfach sein Programm abgearbeitet und er wird sicher morgen zeigen, was los ist. Es scheint aber ein bisschen so zu sein, dass Honda, Yamaha und Ducati die Hackordnung lautet, zumindest nach dem ersten Trainingstag.
Hm. Was erwarten wir für ein Wetter in Silverstone? Typisch britisch, wird es wieder so eine Lotterie wie vorletztes Rennen? Ich glaube, es war in Brünn, wo wir so eine Regenlotterie hatten, ne?
Ja, genau. Also diesmal sollte es kein britisches Chaoswetter geben, ja. Sondern heute hat die Sonne gescheint. Es war wirklich ein toller, schöner, herrlicher Tag. Und auch für die nächsten Tage ist kein Regen vorhergesagt, maximal ein bisschen bewölkt. Aber es sollte ein gutes Wochenende werden für die britischen Verhältnisse.
Ja. Gibt es in irgendeiner Weise eine Charakteristik dieser Strecke, wo du sagst, auf das können wir uns am Sonntag einstellen? Oder denkst du, da müssen wir erstmal Sonntag abwarten, bevor wir irgendwas zum Rennen sagen können?
Ich glaube, wir müssen den Sonntag schon abwarten. Dadurch, dass es eine sehr breite Strecke ist, auch mit Windschatten teilweise auf den langen Geraden, können wir uns schon auf viele Überholmanöver freuen. Es gibt auch durch diesen neuen Wing-Komplex, der vor einigen Jahren dazu gebaut wurde, einen engeren Abschnitt, wo auch andere Qualitäten vom Motorrad gefragt sind. Also es kann schon ziemlich, ziemlich spannend werden und interessant sind natürlich auch die schnellen Kurvenpassagen am Anfang mit Cobbs, Backwards Beckett, Maggots, Chappell, die einfach immer, immer spektakulär sind. Und da hat es heute einmal Marquez erwischt, der wirklich heftig abgeflogen ist und wirklich Glück hat, dass er sich nicht stärker verletzt hat.
Wir sind also sehr gespannt auf die Rennen. Aber es hat in den letzten Wochen oder in den letzten 2 Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hat es ein paar News gegeben und so ein bisschen, ja, Fußball ist im Transferfenster beziehungsweise in den letzten Tagen des Transferwahnsinns. Wir haben auch so etwas wie ein Transferfenster bei den Motorradfahrern, bei den MotoGP-Fahrern. Und die erste Nachricht, die wir bringen können, weil wir beim letzten Mal schon über ihn gesprochen haben, ist Sam Lowes. Der hat ja, dem ist ja bekannt gegeben worden, dass er in der nächsten Saison nicht mehr MotoGP fährt. Und so ein ganz kleines bisschen hat sich seine Zukunft schon aufgeklärt, oder?
Ja, es ist noch nicht fix, wo er im nächsten Jahr genau fahren wird, bei welchem Team, aber momentan sieht einfach alles danach aus, dass er in die Moto2 zurückgehen wird. In der MotoGP ist eigentlich kein Platz mehr, weil nur noch Avincia Ducati freie Plätze hat und dort steht er nicht auf der Liste. Und er ist aktiv in Gesprächen mit Moto2-Teams und dort gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen, ja, von den Verteilungen der Fahrer. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Lowes einen guten Platz finden wird und er wird nächstes Jahr in der Moto 2 fahren. Und könnte natürlich, so wie schon in den Jahren davor, wo er in der Moto 2 war, um Siege und vielleicht sogar um WM-Titel mitfahren. Müssen wir abwarten.
Wie groß ist der Abstieg für einen MotoGP-Fahrer, wieder in die Moto 2 zurück zu müssen? Gibt es da prominente Vorbilder? Oder ja, er sagt ja selber, er möchte gerne wieder zurück in die MotoGP. Wie groß ist der Abstieg für einen Fahrer wie Sam Lowes da jetzt?
Ja, es ist schon ein Abstieg, weil Fahrer, die wieder zurückgegangen sind, waren Pacini oder zum Beispiel jetzt in diesem Jahr ein Johnny Hernandez, der nach der Sommerpause die Zusammenarbeit mit AJR beendet hat. Also da ist überhaupt nichts gelaufen, weil man sagt ja immer wieder, wenn ein landsläufig sagt man halt, dass wenn ein MotoGP-Fahrer in die Moto2 geht, dann müsste er eigentlich vorne mitfahren und gewinnen. Aber das Level in der Moto2 ist so extrem hoch. Und du musst auch den Fahrstil umstellen, du musst die Arbeitsweise umstellen, es gibt keine Elektronik, du musst ja wirklich rein mit mechanischem Setup arbeiten und tüfteln, weil die Abstände so gering sind. Das ist nicht so einfach für einen MotoGP-Fahrer, da gleich wieder vorne dabei zu sein. Und ein Abstieg ist es definitiv. Und ich würde es mal langfristig bezweifeln, dass wir den Sam Lowes dann irgendwann in der Zukunft noch einmal in der MotoGP sehen würden.
Also dann doch ein Abstieg und Sam Lowes muss sich darauf einstellen, wohl ein bisschen länger dann in der Moto2 sich aufzuhalten.
Ja, denke ich auch. Aber man hat es ja gesehen bei Verfahren wie Tom Lüthi, du kannst lange in der Moto2 sein, du kannst Erfolge feiern. Vielleicht ist für einen Sam Lowes irgendwann nochmal der WM-Titel drinnen. Muss man abwarten. Also du kannst doch in der Moto2 eine gute Karriere haben, bist natürlich dann nicht zu einem ganz großen Rampenlicht in der MotoGP, das ist natürlich auch klar. Und du verdienst natürlich auch nicht dieses Geld, das du in der MotoGP verdienst. Ja.
Du hast gerade schon eine famose Überleitung gebracht, jemand, der nämlich aufsteigt in die MotoGP, das ist Tom Lüthi. Gibt es eine Vertragsbestätigung für 2018. Welche?
Ja, also der Tom Lüthi hat es tatsächlich geschafft. Damit haben weniger gerechnet, dass er wirklich den Aufstieg in die MotoGP noch schafft und er wird für Marc VDS fahren im nächsten Jahr und damit Teamkollege von Franco Morbidelli sein, gegen den er in diesem Jahr um den WM-Titel kämpft. Das ist auch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und es gab ja Gerüchte schon in den letzten Wochen, dass Lüthi einer der Fahrer bei Marc VDS ist, der dort ein Kandidat ist. Aber wir haben jetzt ganz ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren immer wieder mal gehört, dass Lüthi bei einem Team auf der Liste steht, aber konkret hat es sich nie etwas ergeben. Und diesmal hat wirklich Marc VDS zugeschlagen und Lüthi genommen. Ein Mitgrund dafür ist sicher auch der Teamboss, der Marc van der Straaten, der ihm die Rechnungen bezahlt. Er sagt, ihm ist es extrem wichtig, gute Charaktere, gute Leute, eine gute Atmosphäre im Team zu haben. Und Lüthi passt ihm da einfach super rein. Plus, Lüthi hat natürlich extrem viel Erfahrung in der Moto2 natürlich. Er hat im vergangenen Jahr für KTM ein paar Tests absolviert. Also er hat schon ein wenig MotoGP-Erfahrung und ist insgesamt ein ausgereifter Rennfahrer, der natürlich jetzt vor dem größten Schritt seiner Karriere steht. Und das ist echt toll, dass jemand jetzt in seinem Alter, wo er jetzt unter Anführungszeichen schon zu den älteren Rennfahrern zählt, auch noch so eine Chance bekommt. Weil jetzt in den vergangenen Jahren hat man ja fast den Eindruck gehabt, dass die Top-Teams in der MotoGP gleich die Moto3-Fahrer draufsetzen wollen, also je jünger, desto besser. Und jetzt sehen wir da wieder eine Trendumkehr, dass sie wirklich auch erfahrene, schnelle, ausgereifte Rennfahrer nehmen.
Ja, aber 11 Jahre in der Moto 2 zugebracht, das ist ja eine Ewigkeit dort. Gibt's da, also das hat's doch auch selten gegeben bislang, oder? So eine lange Zeit.
Also, dass jemand wirklich so lange gefahren ist in der mittleren Klasse und dann noch den Aufstieg schafft, ja, noch dazu zu einem guten Team, das ist Mark VDS auch, ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, der Tom Lüthi ist 2007 seine erste Saison in der 250er-Klasse gefahren. Ja. Damals ist er noch auch Lorenzo-Weltmeister geworden. Da ist Andrea Dovizioso in der 250er gefahren, ein Bautista, ein Barbera, ein Aoyama, ein Kallio. Das sind alles Leute, die schon lange in der MotoGP sind oder eben teilweise nicht mehr sind, wie in Hiroshi Aoyama, die in der MotoGP große Erfolge gefeiert haben, wie in Jorge Lorenzo. Und also die Starterliste von Lüttis ersten Moto 250er Jahr hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was heute in der Moto 2 für Gegner unterwegs sind für ihn. Und das ist echt schon beeindruckend, ja, dass es nach so einer langen Zeit wirklich geschafft hat.
Ja, ihr habt bei euch auf der Seite motorsporttotal.com auch in dem Bericht, als ihr geschrieben habt hier, dass Tom Lüthi jetzt bei Mark VDS unterschreibt, habt ihr auch geschrieben, dass Stefan Bradl auch im Gespräch war, dieses Cockpit zu übernehmen, beziehungsweise diesen Platz zu übernehmen. Wie steht's um Stefan Bradl für seine Rückkehr vielleicht auf die MotoGP?
Also für nächstes Jahr wird es da nichts mehr geben. Ganz einfach, also er soll einer der Kandidaten eben gewesen sein bei Mark VDS. Die Entscheidung ist eben für Tom Lüthi gefallen und damit ist jetzt vorläufig die Tür für sein MotoGP-Comeback zu. Wie gesagt, es sind nur noch bei Avintia Ducati freie Plätze und er hatte im vergangenen Jahr ein Angebot von Avintia Ducati, das er ihm ausgeschlagen hat, weil er nicht der Meinung war, dass es für ihn der richtige Weg ist, mit diesem Team in der MotoGP weiterzumachen. Und das wird auch diesmal nicht der Fall sein, dass er da zu Avincia geht. Ich glaube auch, dass da überhaupt kein Kontakt besteht zwischen Bradl und Avincia. Also da ist jetzt die Tür zu. Also nächstes Jahr ist der Stefan Bradl ganz sicher nicht in der MotoGP. Und ob es dann in der Zukunft noch einmal eine Chance gibt, würde ich mal zum heutigen Zeitpunkt eher bezweifeln.
Andererseits, Tom Lüthi hat auch 11 Jahre gewartet. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann auch nochmal eine Rückkehr für Stefan Bradl. Gibt es denn weitere Transfer-News in Anführungsstrichen außer MotoGP?
Ja, es gibt noch eine Geschichte und zwar bei LCR Honda. Es ist jetzt schon seit einigen Monaten eigentlich, muss man sagen, seit Frühling gibt es das Gerücht, dass Lucio Ciacinello wieder 2 Motorräder haben möchte in der Startaufstellung. Der freie Startplatz war auch für ihn reserviert, damit er eben das, also dass du im Prinzip nur 2 Fahrerteams hast und nicht nur ein einziges Einfahrerteam im Starterfeld. Und es hat jetzt wirklich geklappt, auch mit tatkräftiger Unterstützung von Honda und japanischen Sponsoren, da ein zweites Motorrad bereitzustellen für nächstes Jahr. Und das geht an Takaki Nakagami. Der wird auch schon seit April oder so, wenn das ein zweites Motorrad möglich ist, dann wird er diesen Platz bekommen. Und das liegt auch an Honda. Honda will wieder einen Japaner in der MotoGP haben, in der Königsklasse, so wie es vor 15 bis 20 Jahren immer der Fall war, dass echt starke Japaner vorne mitgefahren sind, Rennen gewonnen haben. Und da ist jetzt einfach in den letzten Jahren eine Riesenlücke aufgegangen. Und jetzt geben sie Nakagami die Chance, weil momentan auch niemand anderer aus Japan da ist, der annähernd an die Türe zur MotoGP klopft. Sind wir gespannt, wie es Nakagami nächstes Jahr gehen wird. Er hat dasselbe Motorrad wie Lüthi und Morbidelli zur Verfügung. Also das wird dann mal super interessant sein zu sehen, wie die sich dann im nächsten Jahr im Rookie-Kampf schlagen werden. Und ja, wir sind einfach gespannt, ja, weil die Karriere von Nakagami war auch ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Und ja, werden wir sehen, wie es ihm gehen wird nächstes Jahr.
Das waren erstmal die Transfer-News. Ich lasse dich jetzt nicht aus dieser Unterhaltung raus, ohne einen Tipp abzugeben, wer das MotoGP-Rennen am Sonntag gewinnen wird.
Muss ich einen Tipp abgeben oder kann ich einen Zweikampf voraussagen?
Du kannst einen Zweikampf voraussagen, ja.
Also ich würde sagen, es könnte ein Duell werden zwischen Marquez und Vinales um den Sieg.
Ja.
Und hoffentlich wird es dann genauso spannend wie zuletzt in Österreich.
Das darf es gerne werden. Wann fängt das MotoGP-Rennen an? Am Sonntag ist ein bisschen andere Zeit diesmal.
Ja, diesmal sind die Startzeiten anders. Das ist auf der einen Seite jetzt die Zeitverschiebung von Großbritannien nach Deutschland, die 1 Stunde. Und auf der anderen Seite fährt die Formel 1 in Spa-Francorchamps um 14 Uhr das Rennen. Also wurde die Startzeit für das MotoGP-Rennen nach hinten verschoben, damit es keine Überschneidung gibt, damit man sich als Fernsehzuschauer beides anschauen kann. Also das MotoGP-Rennen fängt am Sonntag um 16.30 Uhr an, also relativ spät.
Wir werden dann am Montag darüber sprechen, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit einer Einstimmung auf das MotoGP, Moto2 und Moto3-Wochenende in Silverstone. Danke, Gerald.
Dankeschön und viel Spaß am Rennwochenende.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.